Wir hören aus dem Jakobusbrief einige Verse im 5. Kapitel. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid ihr auch geduldig und stärket eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter ist vor der Tür. Nehmt, meine lieben Brüder, zum Exempel des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiobs habt ihr gesehen und habt von ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Herr, tu du uns dein Wort auf, damit wir dein Wort erkennen, wo du uns meinst. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben sicherlich schon einmal jemanden vom Bahnhof abgeholt. Nicht wahr? Mitunter passiert es, dass man entweder zu früh da ist oder dass der Zug Verspätung hat. Was soll man tun? Wie überbrückt man die Zeit? Man schaut sich in der Bahnhofshalle um und liest alle möglichen Ankündigungen, für die man sonst eigentlich keine Zeit verschwenden würde. Oder man stellt sich vor die Fahrpläne und studiert sie von vorne bis hinten. Die Strecken, die Ankunftszeiten sämtlicher Züge, alles nicht, weil man es braucht. Nur so zum Zeitvertreib, um die Zeit des Wartens zu überbrücken. Ich frage Sie, geht es uns heute nicht ähnlich mit dem Warten auf das Kommen Jesu Christi, unseres Herrn? Stehen wir nicht auch weitgehend vor diesem biblischen Fahrplan, innerlich gähnend und gelangweilt, wie vor dem Fahrplan in der Bahnhofshalle, der uns im Augenblick Zeitvertreib ist, aber für unser Leben nichts bedeutet und austrägt? Nein, die Hoffnung auf das Kommen Jesu Christi ist längst erstorben, wenn wir sie überhaupt jemals hatten. Seit 1900 Jahren warten wir schon. Und weil die Hoffnung auf das Kommen Jesu Christi erstorben ist, warten wir auch gar nicht mehr. Und wie die Welt um uns herum, in der wir leben, im Alltag, die ja auch nicht wartet, geschweige denn hofft auf diesen Herrn, werden wir zu solchen Christen, die dahin leben und ihre Hoffnung setzen auf Irdisches. Die Hoffnung auf die Gesundheit als dem höchsten Gut. Gesundheit ist wichtig. Und als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, ist er der Krankheit entgegengetreten. Aber der Gegenbegriff von Gesundheit, von Krankheit in der Bibel ist nicht Gesundheit, sondern Frieden mit Gott. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Frieden mit Gott ist wichtiger als Gesundheit. Man hofft auf die Gesundheit, denn das ist das Wichtigste. Man hofft, dass man einigermaßen glimpflich davonkommt im Leben, dass das Schlimmste im Leben nicht eintritt. Hoffentlich geht alles gut. In diesem Wort hoffentlich, das so weitgehend zu unseren Worten gehört, die wir täglich gebrauchen, steckt immer die tiefe Lebensangst, es könne einmal anders kommen. Hoffentlich. Und in diesem hoffentlich seufzt man gegeneinander und bemitleidet sich gegenseitig, wenn die Hoffnung zu Schanden geworden ist und sich nicht erfüllt hat. Und dann bleibt oft nur noch Verzweiflung, ein Gefühl der Nichtigkeit und einer gewissen Sinnlosigkeit des Lebens zurück. Junge Menschen setzen ihre Hoffnung ja auf die Zukunft, auf eine bessere Zukunft. Aber seien wir nüchtern, Geschlechter kommen, Geschlechter gehen. Ideen blühen auf, aber sie verblassen auch wieder. Große Gedanken und Entschlüsse kommen um im Geschwätz. Es wird zwar eine neue und bessere Zukunft verkündigt. Wo sind die jungen Leute, die in 1968 die große Revolution ausgerufen haben? Doch dann wird sie wieder in Unrecht und Hass ertränkt. Und am Ende steht immer derselbe Kehrreim. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Und nur einer ist der Gewinner, der Tod. Sage mir, was deine Hoffnung ist, und ich sage dir, was du für ein Mensch bist. Sage mir, worauf du wartest, und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Bist du ein Mensch des Todes, dessen Hoffnung immer nur geht auf Irdisches? Alle Hoffnung, die auf Dinge zielt, die zur Ordnung dieser Welt gehören, ist keine Hoffnung, sondern verliert sich und vergeht. Denn diese Welt vergeht. Und alles, was ich in diese Welt hinein hoffe, vergeht. Die Welt ist doch nur wie ein Haus, dessen Bewohner tief im Schlafe liegen. Viele sind zwar emsig bei der Arbeit, andere zechen und lärmen, aber das ändert nichts daran, dass diese Welt geistlich geurteilt im Schlafen liegt und schnarcht in ihren Sünden, weil ihre Hoffnung sie selbst ist und das, was sie in dieser Welt finden. Hoffnung kann nicht begründet werden durch etwas in der Welt. Auch nicht ein Prinzip Hoffnung. Ich aber wache wie ein einsamer Vogel auf dem Dach dieser Welt, auf dem Dach dieses Hauses voll Schläfern, denn ich weiß, die Zukunft des Herrn ist nahe. Ich warte auf den Herrn, der Herr der Zukunft ist. Und der Herr über die Zukunft ist nur der, der den Tod überwunden hat. Und das hat nur einer getan in dieser Welt, Jesus Christus. Er ist der Gewinner über den Tod und hat in seiner Auferstehung das Tor in eine neue, heilvolle Zukunft aufgestoßen, der wir entgegengehen dürfen. Und bevor er in den Tod gegangen ist, hat er gesagt: Ich will euch nicht wie Weise zurücklassen, sondern ich komme wieder, um euch dahin zu holen, wo ich jetzt bin. Ich warte auf diesen Herrn. Er ist meine Hoffnung. Wie ein Vogel, wenn's dämmert, sein Lied anstimmt und den heraufziehenden Morgen begrüßt, so wache ich dem Tag entgegen, da Jesus Christus kommt und sein Licht siegt über alle Finsternis und Hoffnungslosigkeit dieser Welt und meines Lebens. Ich singe mein Lied. Ich singe das Lied von der Hoffnung auf das Wiederkommen meines Herrn, auch wenn ich ein einsamer Vogel auf dem Dach dieser Welt bin. Auch wenn ich ein einsamer Vogel bin in der Umgebung an meinem Arbeitsplatz. Denn ich weiß, ich warte nicht vergeblich. Mein Herr kommt gewiss. Und so gewiss, wie ich weiß, dass er am Ende der Tage kommt, so gewiss weiß ich auch, dass er jeden Tag in mein Leben hineinkommt. So gewiss weiß ich, dass er mein Leben mit Hoffnung und Geduld jeden Tag füllt. Ich warte darum nicht vergeblich in Krankheit. Denn ich weiß, der Herr ist nahe. Ich warte darum nicht vergeblich, wenn Leid auf mich zukommt, denn ich weiß, der Herr ist nahe. Ich warte nicht vergeblich, denn ich weiß, er führt mich und meine Sache gewiss und zeigt mir den Platz, an dem ich stehen soll. Jakobus zeigt uns heute Morgen, wie wir täglich warten sollen auf das Kommen unseres Herrn und seines Wiederkommens. Er sagt, in Geduld. Denn die Geduld ist die Außenseite unseres Glaubens. In der Geduld soll sich unser Vertrauen auf Gott bewähren. Erstens, Geduld kann warten. Jakobus zeigt uns, dass wir in der Geduld eines Bauern warten sollen. Wenn er die Saat ausgesät hat, muss er warten, bis die Erntezeit kommt. Der Bauer weiß, das Warten gehört zum Wachstum. Er ist ganz bestimmt nicht träge. Er tut alles, was er kann und muss, um seinen Acker zu bestellen. Aber man kann den Weizen nicht kitzeln, dass er reift. Es muss alles seine Zeit reifen, bis die Erfüllung, bis die Frucht kommt. Und das richtige Wetter lässt sich auch nicht erzwingen. Es macht vielmehr abhängig von dem, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der Bauer muss sich stille fügen, bis der Regen kommt. Der Frühregen, der den Winter beginnt und die Bestellung des Ackers möglich macht. Und der Spätregen, der die aufgekeimte Saat befeuchtet und sie wachsen macht. Ohne diese Regenzeiten ist seine ganze Arbeit umsonst. Darum muss er auf sie warten und erst dann, wenn sie ihm gegeben sind, fällt ihm die reiche Ernte zu. So wie der Bauer wartet in Geduld, sollen wir täglich in Geduld warten auf unserem Herrn, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe regnet. Ungeduld bringt gar nichts. Sie macht nur krank. Und viele sind darum krank, weil sie aus der Geduld Gottes ausgestiegen sind und sich in Ungeduld hineingestellt haben. Ungeduld macht krank und hoffnungslos. An dem, dass dir die Geduld ausgeht, merkst du, dass du keinen Glauben hast. Denn die Geduld ist die Außenseite des Glaubens. Und nun muss dein Glaube wieder unter dem Ringen nach Geduld heranwachsen. Aber das darf er. Er darf wieder heranwachsen unter dem Ringen nach Geduld. Otto Funke hat als junger Pfarrer bei der Geburt des ersten Kindes seine Frau verloren. Und am Tag der Beerdigung hält er nachmittags die Christenlehre. Und er nimmt als Beispiel den Jüngling Zunein, wie er schreibt, um mich selbst auf diese Weise zu trösten. Ich sagte den Kindern, dass der Heiland immer noch derselbe sei gegenüber den leidtragenden Leuten, nämlich voll Mitleiden, Huld und Gnaden, dass wir aber, was die äußere Hilfe angehe, in der Regel warten müssen bis an den großen Tag, da er alles hell macht und da er abwischen wird alle Tränen von den Augen seiner Kinder. Jesus spricht zu seinen trauernden Jüngern: Wartet noch ein wenig. Und als er die Christenlehre beendet hat, geht er zum Friedhof und setzt sich auf die Bank an das Grab seiner Frau. Und das, was er gerade den Kindern gesagt hat: Wartet noch ein wenig auf den Herrn, lernt euch in Geduld zu üben, das kann er für sich persönlich nicht fassen. Und wie er dort in sich hineingrübelt und über das Leid, was dort auf ihn zukommt, merkt er auf einmal, dass eine kleine Hand sich auf seine Schulter legt und dass eine von Tränen fast erstickte Stimme zu ihm sagt: Wartet noch ein wenig. Er erschrickt und blickt auf und sieht einen der Kleinen, die in der Christenlehre bei ihm gewesen sind, der dort auf ihn zukommt und ihn tröstet mit genau dem Wort, mit dem er den Kindern gesagt hat: Wartet noch ein wenig. Und es war gerade der Junge, der ihm am meisten Schwierigkeiten gemacht hat in der Christenlehre. Von ihm hätte er es nicht erwartet. Aber dieser Kleine wird ihm zur Hilfe, indem er den Ungeduldigen und Trauernden, den vom Leid geprägten, ermahnt: Wartet noch ein wenig, denn Geduld lernt zu warten auf den Herrn. Denn dieser Herr sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das zweite: Geduld macht stark. Die Geduld macht stark. Warum? Weil sie weiß, dass sie gehalten ist, von der Hand des Herrn. Jakobus sagt darum, schaut auf die Propheten. Die einzige Gewissheit, die die Propheten in ihrem Dienst und Auftrag für ihren Herrn hatten, war, dass die Hand des Herrn mit ihnen war. Jeremia wusste, dieser Herr trägt mich und das Wort, das ich zu sagen habe. Er sagt mir, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich will wachen über mein Wort, dass ich's tue. Ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen. Diese Gewissheit hatten die Propheten. Der Herr trägt uns. Und sie haben sich um ihrem Zeugnis von ihrem Herrn treu zu bleiben, viel gefallen lassen müssen. Liebe Gemeinde, es ist uns ja überhaupt nicht verheißen, dass wir als Christen in einem Schlaraffenland leben. Und der Normalfall ist tatsächlich, dass wir uns viel gefallen lassen müssen in dieser Welt. An Leid, Schmerzen, an Krankheit. Das ist der Normalfall. Der Normalfall ist auch, dass die Menschen in der Welt uns nicht zujubeln, wenn wir uns zu dem Herrn stellen, sondern dass unter Umständen Verfolgung auf uns zukommt, die schon darin besteht, wie eine Frau mir einmal sagte, die in einem Dorf wohnt, wenn ich sonntags morgens zur Kirche sehe und sehe, wie die anderen Menschen spottend auf mich sehen, wie ich den Weg zur Kirche finde, dann ist das schon eine kleine Schmach, eine kleine Verfolgung. Aber wir sollen hier auf die Propheten sehen, die uns hier den Normalfall zeigen, in dem wir als Leute Gottes stehen. Sie haben gewusst, die Hand des Herrn hält uns und sind darin stark geworden. In allem, was von außen in unser Leben kommt und was uns im Inneren bedrängt und umtreibt, sollen wir festhalten am Herrn. Jeremia hat das gelernt und ist durchgestoßen zu diesem wunderbaren Satz, dein Wort ward meine Speise, da ich's empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Merken wir, dass hier wieder das Wichtigere ist, dass ich in der Verbindung zum Wort des Herrn stehe, als dass es mir gut geht. In wartender Geduld, sich im Leid an das Wort des Herrn zu hängen, das macht stark. Denn was habe ich eigentlich anders als die Verheißungen dieses Wortes? Aber die habe ich. Und da verbirgt Gott sich und sagt, ich halte euch fest. Ihr dürft fest sein in meiner starken Hand. Darum braucht ihr euch nicht zu verkrampfen. Geduld macht stark, denn ich weiß, ich bin gehalten von der Hand des Herrn. Er gibt mir den langen Atem des Glaubens, dass ich stark werde, da, wo ich schwach bin. Und das ist uns verheißen, dass der Herr, was immer auch auf uns zukommt, da ist. Und darum das Dritte, Geduld lehrt darunter bleiben. Jakobus ruft uns zu, schaut doch auf den Hiob. Er konnte unter der Last bleiben, die Gott ihm auferlegt hat. Er konnte das, was ihm auferlegt war, durchhalten und aushalten. Und was hat er erlebt? wie herrlich der Herr es mit ihm hinausgeführt hat. Durch Schwerstes und Unverdientes hindurch ist er ein Mann geworden, der reich gesegnet worden ist. Gott hat auch durch die Versuchung des Hiob seine Liebe erwiesen und ist nicht eine Minute von seiner Seite gewichen. Und darum blieb Hiobs Festhalten an Gott unbesiegt. Er war weit entfernt davon, sich von Schwierigkeiten, die auf ihn zukamen, Gott den Abschied zu geben, sondern er konnte sagen, der Name des Herrn sei gelobt. Oder, warum sollte ich nicht auch das Böse von Gott annehmen? Im Schmerz der Krankheit äußerte er zwar später harte Worte, die aber nie so waren, dass er gegen Gott gemurrt oder ihm getrotzt hätte oder von ihm gewichen wäre. Nein, diese harten Worte waren Ausdruck seines Schmerzens und zeigten an, wie völlig unbegreiflich ihm die Heimsuchung Gottes war, ohne dass er sich gegen Gott stellte. Hiobs Aufgabe war, in dem Normalfall des Leids, der Krankheit, des Schmerzes, des Nichtsverstehens von Führungen Gottes, Hiobs Aufgabe war, an Gottes Fürsorge zu glauben, auch wo es den Augenschein hatte, Gott kümmere sich nicht um ihn. Hiobs Aufgabe war, an Gottes Gerechtigkeit zu glauben, auch wenn es aussah, als fragte Gott gar nichts nach dem Vertrauen des Hiob in seinem Leben zuvor. Hiobs Aufgabe war, an Gottes Gnade zu glauben, auch wenn es schien, als würde Gott ihn verworfen haben. Hiobs Aufgabe war, an Gottes Wahrhaftigkeit und Treue zu glauben, auch wenn alle Verheißungen Gottes null und nichtig zu sein scheinen. Geduld lernt darunter bleiben und auf den Herrn zu warten. Und das ist die Hilfe, die uns die Schrift heute Morgen gibt, dass wir in dem, was täglich auf uns zukommt, wir uns Hilfe weisen lassen von dem Hiob, von den Propheten, von Jesus selbst. Was er erduldet hat, ist ja alles meine Last. Und er hat ja all meine Krankheit. Er hat ja all mein Leid getragen. Und er hat gesagt, das wird nicht ewig so bleiben. Ich komme zu euch. Ich komme bestimmt und lasse euch nicht allein. Und er kommt bestimmt am Ende der Tage und wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Darum schreibt Jakobus, wir preisen selig, die erduldet haben. Merken wir, er schreibt nicht, wir preisen selig, die es gut haben, sondern die erduldet haben. Er schreibt nicht, wir preisen selig, die es an Geduld und Ausdauer haben fehlen lassen, sondern wir preisen selig, die erduldet haben, die in dem allen, was auf sie zukommt, gelernt haben, sich an nichts als ihren Herrn zu hängen. In einem Liedvers heißt es, mit dir zu leben, bewahrt uns nicht vor Leid. Doch weil dies Leid auf dich schauen lehrt, lohnt sich auch Traurigkeit. Amen. Zu dir flieh ich, lieber Herr. Verstoß mich nicht, wie ich's wohl hab verdient. Ach Gott, zürn nicht, geh nicht ins Gericht. Dein Sohn hat mich versühnet. Er trug all meine Krankheit und meine Schmerzen. Schenk du uns, lieber Herr, dass wir dies in allem sehen, was dein Sohn erduldet hat für uns. Hilf du uns, dass wir lernen in unserem Leid, in unserer Krankheit, in der Not, die uns betrifft, in den Zweifeln, die auf uns zukommen, in dem Nichtwissen deiner Führung, dass wir lernen, auf dich zu schauen und Geduld zu bewähren. Herr, du musst uns das schenken, dass wir lernen zu warten und dass wir darin wachsen zu dir hin. Wir danken dir, dass wir das erbitten dürfen für all unsere Kranken, für all unsere Sterbenden. Wir danken dir, dass wir das erbitten dürfen für alle Trauernden, für alle Angefochtenen und Verzweifelten, dass wir das auch bitten dürfen für alle Depressiven, dass sie lernen, sich deines Trostes zu freuen. Und gib, dass unser Blick darauf gerichtet wird, dass es so wichtig ist, dass wir Frieden mit dir haben und dass darum uns nichts, wenn wir dies haben, scheiden kann von dir, was immer auch auf uns zukommt. Wir möchten dich bitten für die, die Verfolgung erleiden. Herr, erbarme dich über sie und gib du ihnen das an Trost und Zuversicht, was sie brauchen. Stärke auch deine Boten auf den Missionsfeldern, stärke die, die in der Diakonie tätig sind, und gib, dass sie immer wieder dich, den Menschen nahe bringen. Wir danken dir, dass wir dir alles sagen dürfen in den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.